SWR2 Zeitgenossen aus dem alten Kaufhaus in Landau anlässlich der 10. Poetik-Dozentur der Universität Koblenz-Landau mit dem Schriftsteller und Büchnerpreisträger Friedrich Christian Delius. Herr Delius, 10. Poetik-Dozentur an der Universität Landau. Wie ist das, wenn man so dieses Schreiben erhält? Sie werden angefragt. Wie reagiert man da? Also ich könnte mir vorstellen, natürlich fühlt man sich geehrt, das ist ja auch eine tolle Geschichte. Andererseits vielleicht denkt man sich, was mache ich denn jetzt? Wie finde ich einen Draht zu den Studierenden? Was interessiert die? Setzt sie sowas auch unter Druck? Oder machen sie das ganz cool und lässig und haben da irgendwie noch aus früheren Poetik-Dozenturen noch einen Stoff?
Also das setzt mich nicht unter Druck. Also ich lasse mich von anderen nicht unter Druck setzen. Auch nicht von meinem Verlag oder von Veranstaltern. Ich denke eher, habe ich denen was zu sagen? Ja? Und dann überlege ich, worüber ich selber gerne ein bisschen nachdenken würde. Also meine eigenen Gedanken präzisieren zu einem bestimmten Thema. Und so habe ich auch hier gedacht, ja, ich habe ja nur mit dem jüngsten Roman Die Liebesgeschichtenerzählerin mal wieder so das Biografische gestreift. Und da dachte ich, davon kann man ausgehen und so weiter und so weiter. Und dann fiel mir so ungefähr ein, was ich so in letzter Zeit vielleicht verstreut in Interviews und so gedacht habe. Und dachte, ja, das kannst du mal wieder aufschreiben oder zusammendenken. Also es muss mir auch Spaß machen.
Sie werfen ja Ihre Figuren ganz gern sozusagen der Geschichte zum Fraß vor und auch sich selbst, da schonen Sie sich nicht. Und diese Poetik-Dozentur, die Sie jetzt hier übernommen haben, da werden Sie sich ja auch mit dem autobiografischen Schreiben befassen, mit den Tücken des autobiografischen Schreibens. Wieso haben Sie sich überhaupt auf dieses doch, wie ich finde, sehr persönliche, intime, sehr heikle autobiografische Gelände begeben?
Also ich bin erst sehr spät dazu gekommen und ich weiß, wie schwierig das ist. Also auch eine Autobiografie muss man erfinden. Dieser Satz ist übrigens nicht von mir, sondern der ist von Hans-Ulrich Streichel, der hat das mal gesagt. Das heißt, man muss eine Perspektive finden, eine Form, wie stelle ich mich überhaupt dar, ja? Ich versuche immer sozusagen von dem Gegenstand her zu denken, der mich interessiert. Das heißt zum Beispiel bei dem jüngsten Roman Die Liebesgeschichtenerzählerin, da ist ja eigentlich eine Hauptfigur, kann ich direkt sagen, mein Großvater, ein kaiserlicher Kadett, der U-Boot-Kommandant wird, der dann nach dem Ersten Weltkrieg die kaiserliche Uniform ablegen muss und sofort in die christliche Uniform springt und eine Art Volksmissionar wird, sehr deutschnational, aber gegen die Nazis in der Bekennenden Kirche und so weiter. Der hat mich immer interessiert als Figur. Und das hat dann gedauert, bis ich auf die Idee kam, von seiner ältesten Tochter auszugehen und die zur Hauptfigur zu machen und ihn zu einer Nebenhauptfigur, aber damit über die Bande zu spielen sozusagen und es indirekt zu machen und dadurch auch einen anderen Blick zu kriegen. Also das geht alles nicht so, Autobiografie 1:1. Und es ist auch für alle Leser, soll es auch uninteressant sein, ob das nun mein Großvater ist, sondern das ist eine Figur, der da drin ist. Das ist immer so der starke Vater, der so immer still ins Gewissen redet, immer mitredet, obwohl er gar nicht mitreden soll, immer so seine Stimme da dran hat. Ja, und das ist ja eine der vielen Tücken des autobiografischen Schreibens, ist, dass man einerseits Distanz haben muss und trotzdem die Nähe und die Empathie. Und da eine sprachliche Balance zu finden, das ist dann die Kunst.
Was hat Sie denn jetzt überzeugt, dass Sie sagen, ich komme hier hin und beackere jetzt das Thema? Sie haben einen interessanten Titel Ihrer Poetik-Dezentur. Kann Angela Merkel eine Romanfigur werden?
Ja, als mir dieser Titel einfiel, dachte ich, jetzt komme ich. Da war es klar. Vorher war mir das unklar. Dachte ich, ja, soll ich? Und dann dachte ich, nee, du kannst deine Überlegungen vielleicht so drehen. Und dann habe ich gemerkt, dass es ein sehr produktiver Gedanke war. Ich habe erst den Vortrag skizziert, mal so schnell. Und dann habe ich zugesagt. So.
Das heißt aber dann auch, Angela Merkel beschäftigt Sie.
Ja, wen denn nicht?
Können Sie uns vielleicht so ein bisschen erzählen? Ich weiß von Ihnen, dass Sie oft gesagt haben, mich treibt an auch die Neugier. Sie wollen Fragen stellen, Fragen an die Zeit und an die Welt. Welche Frage würden Sie gerne Frau Merkel stellen?
Diese Frage beantworte ich jetzt nicht, weil ich kann sagen, wie ich diesen diesen Vortrag gebaut habe. Also eine Studentin, belesene Studentin, die ein Interview mit mir macht, weil sie eine Masterarbeit schreibt, stellt am Ende des Gesprächs diese Frage: Kann Angela Merkel eine Romanfigur werden? Und stellt die an mich und ich sage sofort nein. Aber diese Studentin ist hartnäckig und sie fragt immer weiter und sie fragt den ganzen Vortrag lang, bringt mich selber in Schwierigkeiten, ja, mit diesem Nein. Die ist durchaus frech, kommt dann natürlich auch und sagt, naja, die ist eine Pfarrerstochter, sie ist ein Pfarrerssohn, da gibt es doch Gemeinsamkeiten. Und dann sage ich, so schnell lasse ich mich nicht verkuppeln, also und so weiter.
Stichwort Pfarrerssohn, da habe ich natürlich auch sofort dran gedacht. Frau Merkel ist in einem protestantischen Pfarrhaus groß geworden, Sie ebenfalls, mit dem kleinen Unterschied, dass Ihr Pfarrhaus im Westen stand und das von Frau Merkel stand im Osten. Da gehen natürlich dann gleich auch so die Fantasien mit einem durch. Man sich überlegt, wer alle so aus einem evangelischen Pfarrhaus gekommen ist. Also ich denke an unseren Bundespräsidenten Gauck beispielsweise, an Herrn Höpfner, den ehemaligen Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Das sind nur die Politiker, aber es gibt natürlich auch ganz viele Geisteskurse und Schriftsteller, die aus dem Pfarrhaus kommen. Nietzsche beispielsweise, Gottfried Benn kommt aus einem Pfarrhaus. Ja, F.C. Delius kommt aus einem Pfarrhaus, aber auch eine Figur, die sie auch beschäftigt hat, nämlich Gudrun Enslin. Könnte man sich auch vorstellen, dass der Schriftsteller so ein Gipfeltreffen all dieser Figuren mal entwirft, aber nee, ernsthaft gefragt, gibt es da so eine besondere Atmosphäre, die in einem Pfarrhaus dazu führt, dass da so interessante Menschen rauskommen?
Ja, wir sprechen jetzt nur von den Interessanten. Also wir wollen ja, es gibt ja, das muss man doch realistisch sagen. Also ich finde dieses Argument mit dem deutschen Pfarrhaus ja immer ganz nett. Das ist ja auch nicht völlig falsch. Aber wir vergessen all die vielen Unbekannten, die da herausgekommen sind. Also, oder gerade die Pfarrerstöchter, die oft schwierigere Schicksale hatten, oder die missratenen Pfarrerssöhne. Also ich bin aufgewachsen mit dem Spruch, Pfarrerskinder Müllers Vieh geraten selten oder nie. Und das hat mich begleitet.
Das hat Sie begleitet.
Das hat mich begleitet, aber nein, ich wollte dazu sagen, damit ist das, es ist einfach natürlich, die Voraussetzungen sind relativ günstig, weil meistens haben die Pfarrer ein paar Bücher da stehen. Und mein Vater hatte aus seiner Familie ein Stückchen Bibliothek und da gab es eben Romane von Gottfried Keller, den ich früher gelesen habe als Karl May. Und das war keine schlechte Schule. Und es gibt natürlich das Entscheidende, was für mich auch das Entscheidende war, das ist die Auseinandersetzung mit dem Wort. Also wenn Sie einen Vater haben, in jungen Jahren ist ja immer schwer sozusagen zu unterscheiden, und das habe ich ja genau beschrieben in dem Sonntag, als ich Weltmeister wurde, der Vater, der einerseits der Vertreter Gottes auf Erden ist, also den Vater im Himmel vertritt und der eigene leibliche Vater ist. Das ist eine Doppelrolle und das ist für sensible Kinder schwer auszuhalten, ja, weil es ja nicht zu greifen geht in die eine oder andere Rolle. Also ich habe natürlich diese Worte, die er verkündet hat, ja, von oben, von der Kanzel, die nimmt man wahr, die wägt man ab, man hört diese Sprache der Bibel, die Psalmen, dieses kernige Lutherdeutsch, das bleibt ja hängen, das geht in einen ein und man versucht sich dagegen zu wehren. Und das heißt, die Sprache ist ein ganz wichtiges Mittel, die Sprache als Handwerkszeug dieses Vaters zu sehen. Und ich habe ja als Kind da reagiert mit Stottern, ja? Also ich habe wirklich schwer gestottert und es war Verweigerung dieser Sprache, ja? Dieser Vatersprache, dieser Machtsprache. Und ich kann mittlerweile meine ganze Entwicklung als Schriftsteller auch, das wird in diesem nächsten Buch vorkommen, dann im nächsten Jahr, deutlich daran sehen, wie ich diese Machtsprache erstmal nicht mit meinem Vater austragen konnte, was auch damit zusammenhing, dass der sehr früh starb. Als ich 17 war. Ich konnte mich mit ihm nicht auseinandersetzen. Und deswegen habe ich mich mit den Unternehmern, mit Siemens auseinandergesetzt. Ja? Das ist für mich ganz logisch, ja? Ist für mich ganz klar. Aber das kommt daher.
Aber diese Sprache mussten Sie sich ja auch erst zurückerobern. Also wenn ich daran denke, auch an Ihre Beschreibungen aus Ihrer Autobiografie, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, da ist das ja ganz schön formuliert, dass ich das mit einer gelähmten Zunge spricht und dass eben wenn reden, dann stottern, so haben Sie es formuliert und dass es für Sie ja auch schwierig war, da einen Weg herauszufinden und sich daraus zu befreien, das war ja dieser entscheidende Sonntag, das beschreiben Sie auch so schön, der Ausbruch aus dem Exil Ihres hilflosen Neins, das war es ja, irgendwo haben Sie sich auch hilflos gefühlt und gefangen in dieser Situation. Heute schreiben ja viele Leute aus therapeutischen Gründen, das war es bei Ihnen sicherlich nicht, aber es war eine Befreiung dann irgendwo auch, weil Sie nicht reden wollten oder konnten.
Ja, also der Fußball war natürlich keine echte Befreiung. Das war nur so eine Ahnung, dass es auch eine andere Welt, eine andere Art Freude gibt, eine wirklich weltliche Freude über diesen Weltmeistersieg anno. Also das kam dann erst zu Schülerzeiten, so mit 16, eher 17, dass ich plötzlich merkte, dass ich viel mehr Sprache in mir hatte, als mir das selber deutlich war, der ja fast nie was gesagt hat, der in der Schule immer schwieg und so weiter. Damals ging das noch, heute darf man das gar nicht mehr, wird man gar nicht mehr versetzt, wenn man nichts sagt in der Schule. Aber meine Lehrer haben das dann irgendwie doch kapiert. Also, dass ich plötzlich merkte, da sind Wörter in mir, Vokabeln in mir und daraus wurden dann so epigonale Gedichte eben und daraus kam das mit der Sprache immer mehr, immer mehr.
Man muss vielleicht noch ergänzen, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, das ist so eine ganz schöne Erzählung, die spielt halt 1954. Die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft, Deutschland gewinnt ganz unerwartet gegen Ungarn 3-2 und Sie sitzen also in Ihrer Stube und lauschen der Übertragung aus dem Radio und sind natürlich dann wie elektrisiert, als dieses Tor fällt. Ja, wäre alles anders gekommen, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre?
Ja, alles nicht. Alles nicht. Aber irgendeine Entscheidung hätte es ja geben müssen in Bern. Also Elfmeterschießen gab es noch nicht. Die machten damals Wiederholungsspiele, glaube ich, wenn es nach der Verlängerung unentschieden blieb.
Das Wunder von Bern, also für mich wiederholt sich das in Ihrer Biografie auf einer ganz anderen Ebene dann. Sie haben ja dann das Elternhaus 1963 verlassen, um zu studieren. Und was ich irgendwie ganz wahnsinnig finde, ist, dass Sie also Gedichte geschrieben haben, schicken die an den S. Fischer Verlag, an Klaus Wagenbach und da waren Sie ganz mutig. Da hatten Sie auch offensichtlich gar keine Zweifel. Das kommt an.
Ja, also ich hatte mit 20 Jahren schon ein paar Gedichte in der wichtigsten Lyrik-Anthologie, die damals erschien und habe mal ein Gedicht an die Welt geschickt, an die Zeitung und das stand plötzlich da drin und so weiter. Also ja, ich habe es versucht und es ging gut.
Da hatten Sie schon eine Bestätigung, weil ja, ich finde es unheimlich mutig, also so den Text dann das erste Mal an jemanden zu geben und dann unter diesen
Ich habe das einfach gemacht. Ich hatte ja nichts zu bieten. Ich hatte ganz schlechte Zeugnisse, schlechter Sportler, schlechter Musiker, alles schlecht. Aber schreiben hatte ich das Gefühl, das ist was. Und deswegen war ich auch, habe schnell meinen Verleger gefunden, schnell Gruppe 47.
Genau, das finde ich so auch. Weiter. Das haben Sie auch einfach mal
und
so gemacht.
Dann, ja. Und so weiter und so weiter.
Das Denn diese Gedichte, muss man ja sagen, die wurden ja zu Ihrem Eintrittsticket praktisch in die Gruppe 47. Sie standen, glaube ich, erst als Ersatzmann auf der Liste, sind dann ganz kurzfristig eingeladen worden zum Treffen nach Schweden und mussten da vor dieser versammelten Autorenschaft, diesen gestandenen Männern, ihre Gedichte vortragen, ihre Texte vortragen.
Auch Frauen, nicht zu vergessen.
Ja, auch. Ja. Aber naja. Ich finde, es ist ein echtes Husarenstück. 19 Jahre waren Sie damals alt, wenn ich richtig das nenne?
Nein, bei der Gruppe 47 war ich
20.
Ich viel älter. 21.
21, ja.
21.
Ist ganz viel älter. Aber Sie haben das ja auch beschrieben. Das war so ein bisschen, wir sitzen auf dem elektrischen Stuhl. Wie haben Sie das ausgehalten?
Ja, man sieht sich selber ja nicht so pathetisch, wenn man jung ist, schon gar nicht. Also ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung. Ich hatte nicht damit gerechnet, dann war ich da. Und es war klar, dass man sich da vorne hinzusetzen hat und irgendwie eine Probe zu bestehen hat. Und das war schnell zu sehen, das habe ich bestanden, das ging gut. Und ich hatte allerdings einen Vorteil, es war sozusagen die erste Lesung am Morgen, wo die Leute noch alle von der langen Nacht ein bisschen, ja, da wurde ja damals wurde ja noch gesoffen in der Literatur. Das gibt's ja heute gar nicht mehr.
Genau.
Die haben ja, ja.
Stichwort heute. Heute ist es ja irgendwie eine andere Zeit, muss ja, man ja sagen.
Ja, ne? Wir sind in wahnsinnig nüchternen Zeiten heute.
Ja. Ja, aber auch so, ich meine, die jungen Leute heute, ich meine, was müssen die alles machen? Auslandspraktikum, die müssen exzellente Noten vorlegen, promovieren, damit sie irgendwo einen Praktikumsplatz bekommen. Also da mal eben so ein Gedicht einschicken und dann zur Gruppe 47 fahren.
Es ist ja auch schwerer heute, es ist ja auch schwerer heute. Ja. Ja. Es war irgendwie leichter, aber es wurde eben auch gesoffen. Und dann saßen alle noch müde, noch ein bisschen müde bei der ersten Lesung morgens, ich weiß nicht, ob es 9 oder doch 10 war. Und diese frühen Gedichte, die hatten ja so einen leicht ironischen, witzigen Ton und das kam halbwegs gut an und das war so eine Einstimmung und ja.
Sie durften ja dann auch in den folgenden Jahren immer an den Treffen der Gruppe 47 teilnehmen. Da gab es ja dann auch schon, ja, so manche Auseinandersetzungen gab es glaube ich immer, aber Anfeindungen dann auch schon durch Peter Handke, von dem wir wissen, dass ja, er das mal durchgefallen ist, aber dann irgendwie sich auch die Freiheit genommen hat, dann doch ganz stark auch gegen die Gruppe vorzugehen.
Der hat sich da sehr gut inszeniert, muss man sagen. Das war von langer Hand geplant, dort zu provozieren und er hat es geschafft. Nein, was an der Gruppe 47 muss man, wenn wir schon darüber sprechen, wenn wir unsere Sendezeit dafür hergeben.
Unbedingt.
Muss man einfach sagen, was ich da gelernt habe, was ich toll fand, war diese Diskussionskultur. Ja, da saßen ja nur die ganzen berühmten Kritiker in der ersten Reihe. Reich-Ranitzky kennt man heute noch, die anderen Walter Jentsch und Joachim Kaiser sind schon fast vergessen und mehr Walter Höllerer und dann jüngere Leute wie der Helmut Karasek und so weiter. Und die haben wirklich heftig gestritten um die Texte, aber nicht nur die, sondern die Autoren haben genauso intensiv mitdiskutiert über die Texte und die Autoren waren oft besser als die Kritiker, aber die Kritiker ein bisschen spektakulärer. Aber es wurde sozusagen wirklich gerungen um Kriterien, um die Frage, was ist nun wirklich gut, wenn etwas gut ist, warum ist das schlecht und nicht einfach, das gefällt mir nicht, wie man heute sagt, ja, und heute meistens auch den entsprechenden Fernsehsendungen, ich kann damit nichts anfangen oder so. Also wer sowas in der Gruppe 47 gesagt hätte, wäre nie wieder dahin eingeladen worden. Ja? Also, sondern es wurde wirklich da um diese Dinge gestritten. Und das war auch eine Lehrstunde sozusagen in Demokratie, dass also auch verschiedene Leute mal Recht haben können. Ja? Es gibt nicht immer nur eine Seite, die Recht hat. Ja? Und das fand ich ganz wichtig.
Walter Höllerer, haben Sie eben gesagt, das müssen wir vielleicht noch kurz sagen, er war ja Ihr Doktorvater.
Ja.
Bei ihm haben Sie promoviert über das Wetter, auch so eine ganz schräge Geschichte, will ich mal so sagen, der Held und sein Wetter. Wie kam es eigentlich dazu?
Walter Höllerer war übrigens der Einzige, dem meine Gedichte nicht gefallen haben in Schweden. Ja? Und deshalb haben wir später trotzdem oder gut zusammengearbeitet. Das war eben möglich. Ja? Und der hat die Jüngeren, von denen er wusste, dass die schreiben, das wusste er ja durch die Gruppe 47 und ein paar andere, die in meinem Alter waren, die hat er an die Uni gelockt und hat gesagt, als ich im 5. Semester war, worüber wollen Sie promovieren? So. Und dann habe ich, naja, also das ist jetzt eine längere Geschichte. Ich habe dann gesagt, ja, übers Wetter in der Literatur. Ja, machen. Und dann sagte er, ja, machen Sie mal ein Exposé. Und dann wurde es auf einmal ernst. Und dann musste ich nachdenken über das Thema. Und dann habe ich mir was ausgedacht. Und dann habe ich das Exposé mit ihm gesprochen. Und da hat er gesagt, ja, gut, also das und das ist nicht gut, das lassen wir mal weg, aber das und das. Und ja, machen Sie mal weiter, fangen Sie mal irgendwie an. So.
So, um herauszufinden, wie die verschiedenen Wetterlagen eben eine Handlung vorantreiben können oder provozieren können oder so in der Richtung?
Naja, das war sozusagen vom handwerklichen Standpunkt auch gesehen. Also wenn ein positiver Held durch die Gegend läuft, hat er meistens auch schönes Wetter. Wenn der Bösewicht durch die Gegend geht, dann blitzt und donnert es irgendwo. Das sind jetzt die einfachen Muster. So funktionieren schlechte Filme heute auch noch, schlechte Bücher auch. So, und das wollte ich einfach mal untersuchen. Wie sind da die Schemata und wo sind die Abweichungen? Und das habe ich am Roman des 19. Jahrhunderts dann gemacht. Da habe ich dann wieder zu Gottfried Keller gegriffen zum Beispiel oder zu Fontane. und so weiter und so weiter.
SWR2 Zeitgenossen aus dem alten Kaufhaus in Landau anlässlich der 10. Poetik-Dozentur der Universität Landau mit dem Schriftsteller Friedrich Christian Delius. Herr Delius, ein Zitat habe ich mir von Ihnen aufgeschrieben. Theorie war meine Sache nie, Aktionismus noch weniger. Da könnte ich mir vorstellen, mit dieser Haltung waren Sie ja in den 60er Jahren irgendwie ein bisschen viel am Platz. Da gab es ja ganz viel Aktionismus.
Nein, das stimmt ja nicht.
Ja.
Es gab sehr viel Aktionismus, aber die große Mehrheit war nicht aktionistisch. Das vergisst man immer. Die Ständenbewegung wird heute so wahrgenommen, als hätte es da Gudrun Enslin und die Kommune gegeben. Aber das war doch eine absolute Nebensache in der ganzen Studentenbewegung. Die meisten waren brave Leute wie ich, die mal bei manchen Demonstrationen in der Mitte oder hinten mitgegangen sind. Das waren immer die meisten.
Die erste Berliner Vietnam-Demo, da waren Sie dabei.
Ja, aber ich war nie in der ersten Reihe. Ich war nie in der ersten Reihe. Auf allen Fotos aus dieser Zeit sieht man mich nie. Aber man sieht bestimmte Leute, die immer wieder in den Vordergrund reden. Und von denen spricht man und spricht von Aktionismus. Aber ich gehörte immer zu den Braven, die was Gutes wollten und dann eben irgendwie mitgelaufen sind. So, viel mehr war nicht.
Sie haben das ja auch ganz wunderschön beschrieben in Amerika, Haus und der Tanz um die Frauen, auch eine Erzählung. Und da muss ich Ihnen recht geben, Sie waren nicht der Erste in der Reihe, aber Sie hatten auch die Gelegenheit, mal einen Stein in die Hand zu nehmen. Den haben Sie dann auch geworfen.
Das habe ich mal irgendwo geschrieben, weil mich jemand fragte, haben Sie denn niemals einen Stein geworfen? Haben Sie denn nicht mal das gemacht, irgendwo einen Stein angefasst? Und dann erzähle ich die Geschichte. 1968 war ich in London und war da mit einer Freundin, hinter der ich seit 3 Jahren schon vergeblich her war. Aber sie fuhr mit mir nach London. Und so. In London fand eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg statt und wir gingen natürlich da mit. So. Und dann kamen wir am Hilton Hotel, da am Ecke Hyde Park vorbei, und einige Leute nahmen Steine, so Pflastersteine, und warfen die, und diese Freundin auch, und ich dachte, jetzt musst du auch mitmachen. Du musst dich zeigen, dass du das kannst, ja, dass sie dir traut und so weiter. Und hab jetzt auch einen Stein so in Richtung Hilton Hotel geworfen. Der fiel dann 30 Meter weiter und blieb dann liegen, ohne irgendjemanden zu treffen. So, das war mein Stein. Die Pointe dabei ist, diese Demonstration war organisiert von 4 amerikanischen Studenten, die in Oxford waren. Und einer davon war Bill Clinton. Das habe ich erst viele Jahre später erfahren. Bevor er Präsident wurde, hatte er eine dieser Anhörungen. Und da wurde er gefragt, er hätte doch damals in London eine Demonstration angemeldet und sei da demonstriert. Das habe ich dann gelesen, habe ich gedacht, das kann nur die sein. Und es war genau die. Also, so hängt man als Zeitgenosse mittendrin. Mit den Präsidenten geht man auf eine Demonstration.
Naja, vielleicht hat der Clinton später auch gesagt, naja, da war ja der Delius, der hat geworfen.
I wouldn't think so.
Und es ging natürlich auch ganz extrem darum, mit dem Steinewerfen die Frauen zu beeindrucken. Waren Sie denn da erfolgreich?
Ja, das war ja viel von diesem Aktionismus, war ja auch dieses Motiv.
Der Tanz um die Frauen.
Genau. Ja, weil dieses Motiv war schon stark. Ja.
Aber das schweigen Sie sich jetzt aus, ob Sie erfolgreich waren.
Bei wem?
Gut, machen wir weiter. Wenn wir jetzt an die Studentenunruhen oder Revolten denken, da geht es ja auch ganz speziell darum zu gucken, nicht nur in die Welt hinein, sondern auch an die Welt vor der eigenen Haustür, wo braunes Denken sich fortsetzen konnte, wo gab es da Kontinuitäten aus der NS-Zeit. Da hat man ja auch ganz gern gerade in die akademische Welt geguckt. Also wie haben Sie das empfunden? Wie haben Sie das erlebt an Ihrer Fakultät? Weil Sie gesagt haben, ich habe mich mit der Literatur da befasst. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie sich dann irgendwie so in den Elfenbeinturm zurückgezogen haben. Das sind Sie ja auch nicht.
Elfenbeintürme gibt es nicht, aber ich kenne jedenfalls keine. Nein, also ich muss dazu sagen, ich bin schon sehr früh eigentlich dadurch politisch, sagen wir mal, relativ wach gewesen, dass ich die Familie eines Widerstandskämpfers im Dritten Reich gut kannte. Ein Arzt namens Großkurt, der unter anderem der Arzt von Rudolf Hess gewesen ist, der Rudolf Hess ausgehorcht hat und der mit Robert Havemann zusammen und anderen eine Widerstandsgruppe hatte und 1943 verraten wurde und dann von Nazis hingerichtet wurde. Die beiden Söhne von ihm und die Frau dazu, die sind mit mir auf dem Dorf, im hessischen Dorf aufgewachsen. Und die sind dann nach dem Krieg nach Berlin gegangen. Und durch die habe ich viel gelernt im Laufe der Jahre, habe die auch oft besucht. Die Söhne, der eine besonders, wurden meine besten Freunde und mit denen bin ich bis heute gut befreundet. Und deren Geschichte habe ich dann ja geschrieben in dem Roman Mein Jahr als Mörder. Und dass unsere Gesellschaft mit damals in den 60er, 70er Jahren noch so in den Händen von Nazis war, wusste ich durch die Großkurz und wusste auch, das ist eine andere Geschichte, dass in meinem hessischen Städtchen zum Beispiel war der Stellvertreter von Adolf Eichmann ein Drogist und Kreistagsabgeordneter des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Und erst durch den Eichmann-Prozess kam heraus, wer das ist. Und die ganze Stadt war empört, dass man ihm sowas antut, ja, dass man ihn mit Eichmann in Verbindung bringt. Das dann später gab es ein Verfahren. Das war gegen Ende meiner Schulzeit. Also ich habe sowas wirklich noch handgreiflich mitbekommen. Ich habe mit der Tochter dieses Mannes bin ich in der Tanzstunde gewesen. Also das war alles so nah dran, ja. Das ist der Stellvertreter von Eichmann, ja. Der 300.000 Leute haben die umgebracht da in Ungarn, ja. Der sitzt, das ist der Druckist und verkauft Zahnpasta und Kondome natürlich. Ja?
Das macht sprachlos in dem ersten Augenblick. Hat es ihn nicht auch wütend gemacht?
Ja, das macht einen aber auch hellhörig. Also das macht einen, das hat mich durchaus politisch wach gemacht, glaube ich.
Also sensibel waren Sie ja immer für diese Ereignisse um Sie herum, wie Sie gesagt haben, Sie stellen Fragen.
Nein, immer nicht. Das habe ich, glaube ich,
da ist begonnen.
Dieser Eichmann-Vertreter, das ist mir auch erst in den letzten Jahren richtig deutlich geworden, dass der da auch zu meiner Politisierung beigetragen hat. Ja.
Politisierung, gutes Stichwort. Sie haben eine Festschrift verfasst auf die Siemens-Welt. 125 Jahre Konzerngeschichte, da geht es um Technik und Mitarbeiter, um die Führung und die Arbeitnehmer. Das haben Sie als Satire angelegt. War das von Anfang an so geplant?
Ja, natürlich. Ich hatte nach dem Buch Wir Unternehmer, habe ich gedacht, ich möchte gern mal so eine Firma beschreiben. Also da haben ja alle haben gesagt und ich auch, ja, Kapitalismus muss man abschaffen und so. Und das war, ging alles so fix und tatata. Und ich dachte, Moment, ja, was ist denn das überhaupt? Was ist denn das, wenn wir von Kapitalismus reden? Und dachte, so, jetzt machen wir langsam, guck mal, was ist so eine Firma? Und dann bin ich auf die Idee gekommen mit der Satire. Und dann habe ich im Lexikon nachgeguckt, welche Firma hat denn vielleicht mal irgendwann ein Jubiläum? Dann könnte man eine satirische Festschrift schreiben. Und es hat dann Siemens getroffen. Das ist deren Pech.
Das finde ich extrem spannend. Ich habe ein Zitat mal daraus. Unsere Achtung vor dem schaffenden Menschen drückt sich in dem unablässigen Bemühen aus, diesem die Arbeitsbedingungen, wo immer es wirtschaftlich vertretbar ist, zu erleichtern. Deshalb unterhalten wir eine etwa 1000-köpfige Gruppe von Zeitnehmern und Kalkulatoren, deren einzige Aufgabe es ist, die Arbeitsleistung der Akkordler ständig zu überprüfen und durch je neue Schätzung des Leistungsgrades wie durch Senkung der Vorgabezeiten zu erhöhen. Also, wenn man das so liest, könnte man meinen, das könnte auch heute noch aktuell sein.
Das ist irgendwie, ja, dafür kann ich nichts.
Geht es Ihnen ähnlich? Aber ich wollte sagen, geht es Ihnen ähnlich?
Das ist ja. Das ist
also, ich meine, das ist 1977.
Das ist ja schon beinahe 50 Jahre her. Nein.
Aber ich finde es.
Ja, ich habe damals diese Formeln, die so gängig waren, genommen und habe die eingesetzt. Und das ist ja. Ja, also die Unternehmersprache ist heute nicht mehr so offen. Es werden viel mehr Nebelkerzen geworfen. Aber also.
Die wirtschaftliche Vertretbarkeit, die gibt es aber heute auch noch.
Ja,
also
ja,
diese Floskeln sind natürlich irgendwie allgemeingültig. Ja, und das ist ja, ja irgendwie auch das Frappierende daran, dass sie überdauern, die Zeiten überdauern irgendwie. Ja, ja. Es war irgendwie auch klar, dass Siemens ja doch recht allergisch irgendwie auf diese Festschrift reagieren würde. Also ich denke mal, dass Sie damit gerechnet haben.
Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie so dumm sind, einen Prozess anzufangen. Ich habe schon damit gerechnet, dass Sie ärgern wird, aber da ich ja nur Material verwendet habe, was schon veröffentlicht war, nichts Neues, also dachte ich, naja, gut, die werden sich ärgern, aber was, so, dann haben sie prozessiert und am Ende war es dann rechnerisch gesehen, war es dann unentschieden, aber der moralische Sieg war eindeutig bei uns und das,
also, dass so ein Prozess auf Sie zukommen würde, damit haben Sie gar nicht gerechnet. Das hat Sie dann wie aus heiterem Himmel getroffen?
Ja, das hat mich schon überrascht. Ja.
Waren Sie gut versichert?
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Das ist ja irgendwie, glaube ich, eine
Schwierigkeit. Da kommt plötzlich so eine einstweilige Verfügung und Sie müssen innerhalb von Stunden in einer fremden Stadt einen Anwalt finden, der Sie richtig verteidigt, weil es geht da um Stunden. Und das war in Stuttgart.
Das ging ja, hat sich ja doch mehrere Jahre hingezogen, auch der Prozess.
Ja, ja, ja.
Also da muss man gute Nerven haben.
Ja,
wie belastend ist das?
Ja, man das muss ist ja auch belastend. Das ist belastend. Mhm. Aber man kann da auch Nerven lernen. Ah. Lernen, Nerven zu haben.
Ja. SWR 2 Zeitgenossen mit dem Schriftsteller Friedrich Christian Delius. Herr Delius, 40 Jahre Deutscher Herbst. Sie haben sich ganz intensiv in einer Romantrilogie damit befasst und haben seinerzeit auch gesagt, das ist so eine Wunde, die es eigentlich nicht verheilt. Würden Sie sagen, jetzt sind wir doch mit diesem Thema fertig geworden?
Ja, das wird man jetzt sehen. Also das wird man jetzt sehen, wie dieses Jubiläum jetzt nun über die verschiedenen Bühnen geht. Also ob man wirklich da in die Tiefe geht, in diese wirklichen Brüche der Gesellschaft, die es in den 70er Jahren gab, weiß ich nicht. Meine Romane liegen vor und die stehen nach wie vor, stehen, glaube ich, ganz gut da und die werden hoffentlich noch das eine oder andere Jubiläum überleben.
Vergleichen Sie manchmal die Zeiten von damals mit der Bedrohung von heute? Also damals gab es eine kleine radikalisierte Gruppe. Heute haben wir ja nun sehr viel mit einem radikalisierten Islamismus zu tun, also Stichwort Terror. Vergleichen Sie das? Fühlen Sie sich da erinnert oder ist das für Sie, sind das für die zwei ganz verschiedene Entwicklungen?
Das sind natürlich sehr verschiedene Dinge. Das eine war sozusagen auch ein nationaler Terror und heute haben wir einen internationalen.
Also die Ängste, die so herrschen in der Bevölkerung, die waren ja damals auch
ja,
sehr extrem.
Genau, also das meine ich. Also Ängste und vielleicht auch damit dann auch eine Sprachverengung und eine ideologische Verengung. Also damals ging es dann sehr schnell auf gut oder böse, ja. Und das war ja, also Stichwort Sympathisanten, ja, ist man jetzt Sympathisant oder nicht und so weiter. Wenn man nur mal einen reflektierteren Satz sagte, war man gleich Sympathisant. Heute scheint das auf den ersten Blick einfacher, aber natürlich beobachten wir ja auch, wie sich Sprache verändert und verengt. Und das ist das, was mich interessiert. Also wie bestimmte Leute ihre Süppchen damit kochen. Ja?
Und, können Sie ein Beispiel nennen? Weil ich hatte gerade so das Gefühl, Sie haben da was Spezielles im Kopf.
Nein, aber man könnte an diese neuen Rechtsparteien denken, die natürlich darauf ihre Süppchen kochen, ja, und entsprechende Sprachmuster vorgeben, die dann so schleichend vielleicht doch angenommen werden und so weiter und so weiter. Also das müsste man jetzt wirklich differenziert ausführen. Aber ich denke schon an diese 77 manchmal zurück, wenn ich an heute denke und irgendwie denke, manches kommt mir durchaus bekannt vor.
Wenn Sie bestimmte Grüppchen ansprechen, ich denke mal Pegida und AfD, wir haben ja im Moment so einen konservativen Rollback eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern auch eigentlich in ganz Europa. Man kann sagen, auch in den USA erleben wir das. Ein Wiedererstarken des Nationalismus auf allen Ebenen. Ist da nicht auch so die Stimme des Intellektuellen, des Schriftstellers gefragt? Fühlen Sie sich da herausgefordert?
Also ich würde es auch nicht als konservativ bezeichnen, sondern als autoritär. Also es gibt sozusagen neue Figuren, die sozusagen halb diktatorisch sich aufplustern, wie Herr Erdogan und so weiter und so weiter. Das hat nichts mit konservativ zu tun.
Das ist weiter, da haben Sie
also
recht.
Das sage ich als linksliberaler Mensch, ja, mit einem, der im Grunde wahrscheinlich auch sehr konservativ ist.
Ja, das erleben wir ja auch mit Herrn Trump, der jetzt also ausprobiert, wie er diesen Rechtsstaat dirigieren kann.
Ja, also ich meine, also der kommt ja nun bereits in der Literatur vor, Herr Trump. Den finden Sie bei Shakespeare, den finden Sie bei Orwell, den finden Sie bei Philip Ross. Hat mich neulich ein Zeitungsartikel aufmerksam gemacht. Philip Ross hat schon so eine Art Machtergreifung beschrieben in einem Roman, das heißt Die amerikanische Verschwörung. Der bezieht das auf den Flieger Lindbergh, der ja ein Nazi-Sympathisant war und fast mal kandidiert hätte als Kandidat, und darüber macht er einen Roman. Und Lindbergh als Präsident hat schon gesagt, America first. Also auch das hat der Trump geklaut aus der Literatur. Also womit ich jetzt nicht seine Gefährlichkeit wegspielen will, aber natürlich kommt das in jeder Diskussion vor. Ich würde sagen, um mal wieder auf Literatur zu kommen, also der Trump ist ja ein wunderbarer Beweis für den Satz von Arno Schmidt, den ich immer gern zitiere, wer nicht liest, kennt die Welt nicht. Und Donald Trump, Sie haben es schon gesagt, ist natürlich ein bekennender Bücherhasser und das merkt man. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen.
Ich würde trotzdem gerne nochmal nachfragen wollen. Also Sie werden ja gerne auch eben als politischer Autor betitelt. Ich weiß, dass Sie da so ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber mit diesem Etikett trotzdem möchte ich mal fragen, bei solchen Entwicklungen fühlen Sie sich dann nicht auch herausgefordert, Stellung zu nehmen? Drängt das nicht aus Ihnen? Also jetzt beispielsweise ist jetzt gerade die neue Autobiografie von Paul Auster erschienen, der Bostoner Schriftsteller, der, glaube ich, auf 1300 Seiten 4 Variationen seiner eigenen Biografie verfasst hat. Und er hat ja ganz dezidiert erklärt, also nächstes Jahr will er unbedingt Präsident werden des PEN-Clubs, weil er will gegen alle diese ganzen Entwicklungen in den USA an jeder Front kämpfen. Und er hat sich da auch schon deutlich aus dem Fenster gelehnt und Position bezogen. Also ja, das ist so ein Beispiel.
Ich verstehe,
also da fühlen Sie sich jetzt aber auch nicht berufen zu sagen, ich muss da jetzt auch die Phalanx, die Speerspitze formieren, um gewissen Entwicklungen Einhalt zu gebieten.
Also nicht in Sachen Donald Trump. Das machen genügend Leute. Wir haben ja bei uns auch so, ja, andere Geschichten, kleine Geschichten, die völlig untergehen. Ich habe mich zum Beispiel geäußert zu einer Sache, die völlig untergegangen ist. Unser liebes, gutes Europaparlament wählt einen neuen Präsidenten. Und auf Vorschlag der CSU und der CDU unter anderem wählt dieses Europäische Parlament den Intimus von Silvio Berlusconi, der Populist, der am meisten Schaden schon in Italien angerichtet hat, 20 Jahre lang, dessen Schaden bis heute nachwirkt und der auch Europa massiv geschadet hat. Dessen Kumpel, sage ich mal, salopp, Antonio Tajani, wird von der Europäischen Volkspartei, von der CDU, von den Ungarn, von den Leuten, die aus der EU raus wollen, zum Parlamentspräsidenten gewählt. Ja? Das finde ich einen Skandal, über den spricht niemand. Niemand.
Sie sprechen jetzt gerade drüber.
Und ja, ich denke, also auch damit sowas mache ich dann manchmal. Ja. Aber ich muss dann nicht noch meinen Senf auf den Donald draufgeben.
Nein, das meine ich natürlich auch nicht. Aber auf die deutschen Entwicklungen, die Sie ja sicher auch verfolgen. Und Berlusconi hat sicherlich auch was damit zu tun, dass Sie natürlich sehr lange auch in Italien, in Rom gelebt haben.
Ich habe wirklich, ich habe ja 12 Jahre in Rom gelebt, überwiegend in Rom, also Hauptwohnsitz in Berlin, aber ich war die meiste Zeit in Rom, weil meine Frau da gearbeitet hat, und ich habe das wirklich sehr genau studiert. Ich habe wirklich jeden Tag die italienischen Zeitungen, auch die Lokalteile und so gelesen. Ich kenne mich da doch relativ gut aus und habe das ja auch ein bisschen verarbeitet dann in der Erzählung Die linke Hand des Papstes. Da kommen sozusagen die Rom-Erfahrungen, die jetzt, da stehen auch Sachen drin, die halt nicht so schön sind, die nicht ins Italien-Klischee, nicht ins Rom-Bild so passen. Aber ich habe diesen Berlusconi und seine Regierung eigentlich immer sehr genau beobachtet, habe da auch Tagebuch geführt und so weiter. Also das ist wirklich so ein Schuft von hohen Graden, der durch diese ganzen Frauengeschichten, die durch unsere Zeitungen meistens gingen, nur das überdeckt hat, was er wirklich gemacht hat.
Sie haben gerade erwähnt, dieses Buch Die linke Hand des Papstes. Das finde ich insofern ganz interessant, weil in diesem Roman besucht er eben der Papst die evangelische Kirche in Rom. Er fällt auf die Knie, er küsst den Schriftzug Luther auf dem Boden, dann besteigt er die Kanzel und er singt ein Feste Burg ist unser Gott. Das ist ja eine sehr eigenwillige Ökumene-Interpretation, würde ich sagen.
Ja, das war einfach die notwendige Folge eines Einfalls. Also erstens hatte ich diesen Papst, das ist der vorige gewesen, mal wirklich gesehen bei einem offiziellen Besuch in dieser evangelischen Kirche. Und ich wollte immer gerne dieses heutige Rom, diese schwierige Stadt, diese zum Teil sehr schöne, zum Teil sehr hässliche, zum Teil fürchterliche, zum Teil wunderbare Stadt, irgendwie versuchen hinzukriegen in einen Roman. Hab da ein paar Einfälle gehabt und hab das irgendwann verworfen, hab gesagt, nee, das wird nichts. Und dann habe ich gedacht, ja, fang mal ganz einfach an mit irgendeiner, ja, da dachte ich, die Hand, die linke Hand, also was macht diese rechte Hand, ist klar, kann man sich vorstellen, was die zu tun hat, aber was macht die linke Hand des Papstes? Und so kam der Einfall und dann dachte ich, jetzt denke an der Hand, fange mit den Fingern an und gucke immer weiter den Arm hinauf zu der Gestalt, zu dem ganzen Menschen. Und das aus der Perspektive eines fremden Führers in Rom, also der sein Rom ganz gut kennt. Ja, und so hat sich die Geschichte aufgebaut. Und am Ende, ich hatte das nicht geplant am Anfang, musste er sich einfach vor dem Luther verneigen. Das ging nicht anders. Und der Witz an der Geschichte ist ja, das muss man schon dazu sagen, darf ich noch?
Bitte, bitte.
Dass ich dieses Manuskript fertig hatte, abgeschickt habe an einem Freitag. Ich kann es auf meiner E-Mail beweisen, als Anlage an den Verlag geschickt um 16.58 Uhr. Und am nächsten Montag um 11 Uhr tritt genau dieser Papst zurück. Zeitgenossen, haben wir wieder.
Zeitgenossen. Genau.
Da tritt er einfach zurück.
Unglaublich.
Ja? Ich schicke das Manuskript. Ich schicke dieses Manuskript. Das läuft sozusagen. Ich finde ja immer noch ein Wunder. Ich finde es ja immer noch. Ich finde es generell. Jede E-Mail ist für mich immer noch ein Wunder, dass sozusagen unsere Buchstaben, auch unsere Bilder, unsere Fotos durch die Luft wandern in einer Geschwindigkeit und genau da ankommen, wo sie hin sollen. Fast immer. Also das ist doch großartig. Jetzt schicke ich dieses Manuskript dahin und auf einmal
tritt er zurück.
Sagt er nein.
Ja, da müssten Sie eigentlich jetzt mal genau drüber nachdenken.
Ja, das ist doch die Kraft von Literatur.
Ja, genau.
Oder?
Da bin ich mal gespannt, was die nächste Streitschrift von Ihnen bewirkt. Und zwar befinden wir uns ja auch gerade in einem Jubiläumsjahr, 500 Jahre Reformation, Luther hatten wir gerade schon und Sie haben eine Streitschrift verfasst mit dem Titel, warum Luther die Reformation versemmelt hat. Warum?
Ja, wegen der Erbsünde. Es geht die Geschichte, die eigentlich nur eine Fußnote in der Kirchengeschichte ist, aber die noch niemand richtig gewürdigt hat, dass nämlich diese Erbsünde, also ein zentraler Pfeiler der Christenheit, eine Erfindung ist von Augustinus, der sich stützt auf eine von ihm selbst gefertigte falsche Bibelübersetzung. So, und da habe ich das nochmal sozusagen ja so fröhlich auseinandergenommen in einem Dialog mit Luther. Also ich spreche den Luther an auf seinem Denkmal, sage, kommen Sie doch mal runter, jetzt 500 Jahre da auf dem Denkmal, kann man wieder ein Bier trinken und so weiter. So. Und dann führen wir ein luthersches Tischgespräch, das heißt, einer redet und alle anderen schweigen und diesmal rede ich. So, und Luther schweigt. So. Und das ist unser Dialog und da geht es um diese Frage.